Hallo, ich bin Sabine Lanius und ich begrüße dich ganz herzlich zur 10. Folge von Bewerbungsstark. Du bist hier richtig, wenn du wissen möchtest, wie du dich als Führungskraft im Bewerbungsprozess authentisch positionieren kannst, was heute von dir in Bewerbungsverfahren erwartet wird und wie sich der Jobmarkt aktuell entwickelt. Heute geht es bei Bewerbungsstark um das Thema Präsenz. Und wie du als Führungskraft im virtuellen Vorstellungsgespräch genauso gut rüberkommst wie im direkten Kontakt. Dazu ist mein Gast heute ein Experte in doppelter Hinsicht. Los geht's!
So, aufgrund der momentanen Situation finden ja viele Vorstellungsgespräche momentan nicht als Präsenztermine statt, sondern eben irgendwo in der virtuellen Welt, sei es über Zoom oder Teams oder Skype. Und es bringt natürlich für die Interviewees eine zusätzliche Dimension und gleichzeitig auch eine zusätzliche Herausforderung mit. Je nachdem, wie wohl sie sich auf diesen virtuellen Kanälen fühlen und wie vertraut sie auch im Umgang damit sind. In der Folge 5 meines Podcasts hat die erfahrene Personalerin Petra Griesmann berichtet, dass sie sagte, sie hätte in den letzten Jahren häufiger den Eindruck gehabt, dass Menschen in virtuellen Vorstellungsgesprächen nicht so präsent sind wie in Live-Vorstellungsgesprächen. Und genau dazu haben wir heute einen Gast hier. Und zwar ist ein Mann hier zu Gast, der zu dem Thema Präsenz gleich ein doppelter Experte ist. Er ist nicht nur seit über 20 Jahren Schauspieler an großen Bühnen in München, Hamburg und so on, sondern wir kennen ihn auch aus dem Fernsehen. Er hat in mehreren Tatorten mitgespielt. Ich glaube, immer den Bösewicht.
Das ist unser Geheimnis.
Sondern er ist auch noch zertifizierter Auftrittscoach und ein richtig guter. Und mit dieser Doppelkompetenz ist er genau der richtige Mensch, um uns hier Tipps und Tricks zu verraten, wie er es schafft oder wie wir es schaffen können, wie du das als Kandidat schaffen kannst, auf dem Bildschirm mehr Präsenz herzustellen, gezielt bei Bewerbungsgesprächen. Guten Morgen, Sebastian Weber. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für diese tolle Einleitung und überhaupt für die Einladung hier.
Ich freue mich auch wahnsinnig und ich finde es auch wirklich spannend. Und deshalb gleich an dich die Frage. Du kennst ja
Ja.
Live-Situationen und du kennst eben Bildschirmsituationen.
Ja.
Gibt es da für dich einen Unterschied?
Da habe ich, also tatsächlich muss ich sagen, im ersten Impuls würde ich sagen, viel weniger als man denkt, aber
Okay.
der Unterschied ist tatsächlich, dass in einem oder viele Menschen sind es einfach erstmal schlichtweg nicht gewohnt, vor einer Kamera, in einem Zoom-Meeting, Skype, whatever, sich zu präsentieren, in ein Gespräch zu kommen. Und dieses Ungewohnte, also ich denke dann zum Beispiel immer an meine Katze, ne? Wenn die hier durch die Wohnung läuft, dann ist die total sicher und entspannt. Wenn ich jetzt dieselbe Katze nehme und zum Nachbarn die Wohnung stelle, dann fängt die plötzlich an, im Nahkampfmodus über den Boden zu schleichen, als könnte aus jeder Ecke plötzlich irgendwie eine Gefahr lauern. Hat die jetzt ein Problem mit Selbstwert? Nee, hat sie nicht. Dies ist einfach die Frage, in welcher Situation, in welchem Raum fühlt sie sich sicher und in welchem eben nicht? Wo ist ein neuer Raum? Und das ist hier für mich vor allem der Punkt bei diesen virtuellen Meetings, Gesprächen und jetzt speziell Bewerbungsgesprächen, dass wir es nicht gewohnt sind. Und da kommt was hinzu. Normalerweise, wenn wir in Firmen gehen, in Büros uns aufhalten, dann sind die Räume klar definiert. Und zwar ist das Büro eingerichtet, ganz simpel. So, wenn ich jetzt bei mir zu Hause bin, in einem virtuellen Gespräch mich befinde, dann habe ich vielmehr noch die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, den Raum selber zu definieren. Es macht eben einen Unterschied, ob ich mich in die Küche setze und ob es da total chaotisch aussieht oder ob ich mich in einen neutraleren, ruhigeren Raum setze. Und dieses Raum definieren ist auch ein innerer Vorgang. Ich habe mal von einem, ich glaube, das war eine Architektin, einen unglaublich, wie ich fand, klugen Hinweis gehört, dass sie meinte, im Grunde haben wir Menschen wie so drei Schichten von Haut. Wir haben unsere Haut, ganz klar, ne, wo meine Körperbegrenzung ist. So, das ist meine erste Hautschicht. Meine zweite Hautschicht sind aber meine Sachen. Was ziehe ich an? Wie ziehe ich mich an? Und das kann ich als Schauspieler extremst bestätigen, aber ich glaube, das kennt jeder Mensch von sich, dass Sachen machen etwas mit einem. Es macht einen Unterschied, ob mich die Kostümbildnerin als Obdachlosen anzieht oder als Investmentbanker. Das macht mit Schnips einen Unterschied, mit mir. Und die dritte Hautschicht ist der Raum, in dem ich mich bewege. Und auch da drücke ich mich aus. Und das heißt, um es jetzt nochmal sozusagen zurückzuführen, ja, es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo hingehe und ein Raum definiert ist oder ob ich das in meinem Raum mache. Und die Aufgabe besteht hier, seinen privat definierten Raum für sich, für den Moment so umzudefinieren, sowohl innerlich im Kopf als auch wirklich äußerlich zu gucken, was sieht jetzt hier die Kamera? Hier ist jetzt ein Klavier, hier ist jetzt so eine kleine Pflanze, dahin sind ein paar Bilder, aber die sieht eben nicht, dass da ein Bücherregal ist, wo ehrlich gesagt einige Unordnung herrscht. So, und das heißt, ich habe die Aufgabe, für mich den Raum hier zu definieren, wie soll der Raum als Verlängerung von mir wirken?
Als Verlängerung von dir, interessant, okay. Das finde ich schon mal, ich finde das ein total schönes Bild mit den drei Häuten.
Ja, das fand ich auch. Du
hast völlig recht, weil ich habe wirklich schon, um mal aus der eigenen Erfahrung zu kommen, ich habe schon vor Jahren mal festgestellt, da dachte ich immer, das ist ja total toll, wenn ich jetzt ein Büro habe, so ganz für mich alleine, als ich nicht mehr im Konzern gearbeitet habe. Und dann kann ich ja, wenn ich telefoniere, immer in Strümpfen und so rumlaufen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das geht nicht. Nee. Obwohl es keiner sieht, wir hatten ja damals, 1870, noch nicht so. es geht für mich nicht, wenn ich arbeite, habe ich Schuhe an. So ist es jetzt auch. Ja? Ich habe Schuhe an, weil das ist für mich Arbeitsmodus.
Ja, das hast du recht, das definiert jeder für sich selbst. Es mag natürlich auch sein, dass jemand sagt, es gibt ja dieses berühmte digitaler Nomade-Outfit, ne, wo Leute irgendwie in Bermuda-Shorts, Badehosen sitzen, aber oben Hemd und Sakko anhaben. Habe ich jetzt nicht. Ich habe auch eine normale Hose und alles an. Und selbst wenn, würde ich es nicht zeigen. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, also für mich reicht es, im Ausschnitt seriös zu wirken. Die machen sich sogar ein Spiel daraus, aber das ist eben dann persönlich, weißt du, das kann jeder für sich selber definieren.
Also unser erster Tipp wäre damit schon mal, dass jeder für sich rausfindet, wie bringt er sich mit dem Outfit in einen professionellen Modus, richtig?
Ja, total. Und ich würde total empfehlen für Leute, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt die Menschen, die das hier interessiert, zuhören, eher Leute sind, die jetzt nicht ständig virtuelle Bewerbungsgespräche führen. Deswegen lass mich einfach mal jetzt nur für uns hier, alle, die wir hier gerade im Gespräch sind miteinander, definieren. Lass uns doch mal als virtuelle Videoanfänger irgendwie so definieren. Und da würde ich dann sagen, zieh dich lieber seriös, professionell, bis hin zu den Schuhsohlen natürlich an.
Bis hin zu den Schuhsohlen, ja genau. Und was hast du denn noch so für Sharings, was würdest du den Menschen noch empfehlen, wie stellen sie gut Präsenz im virtuellen Vorstellungsgespräch ein, weil das ist, aus meiner Erfahrung, ist das häufig so, wir haben ja so eine Reihenfolge. Erst bewirbst du dich, dann lädt dich die Firma ein. Und das ist meistens, oder der Headhunter, der noch dazwischen geschaltet ist. So, und dann hast du entweder ein Telefoninterview oder heutzutage meistens ein Videointerview. Und wenn du das stehst, dann kommt vielleicht sehr häufig ein persönliches Interview.
Also das heißt, persönlich heißt dann vor Ort.
Vor Ort, also live und in Farbe, in Persona.
Ja.
Genau. Ja. Das heißt aber, dass das virtuelle Gespräch eine Weichenstellung ist. Und dass es da schon sehr, sehr wichtig ist, Präsenz zu zeigen. Was kann man denn da noch machen?
Na, jetzt kann man natürlich erstmal sagen, jetzt wird es spannend zu sagen, was sind denn die Gemeinsamkeiten? Weil die gibt es im Grunde, sind die für mich sogar viel größer als die Unterschiede zwischen einem, ich nenne es jetzt mal, echtem Gespräch, so wie es viele Leute sagen, oder in einem virtuellen Gespräch. Und im Zusammenhang mit Präsenz kann man ganz klar sagen, Präsenz heißt ja, wenn man das mal auf das Wort zurückführt, heißt das ja Gegenwärtigkeit. Also im gegenwärtigen Moment sein. So. Und Präsenz ist ja nichts, was einem irgendwie verliehen wird oder was irgendwie ein Heiliger Geist übereinschüttet und dann hat man es plötzlich, sondern zum Glück ist Präsenz etwas, was jeder Mensch aktiv für sich erreichen, anknipsen, entwickeln kann. Und der erste Punkt, der Präsenz im Weg steht, ist Angst, weil Angst uns immer abkoppelt von der Welt und immer, je größer sie wird, immer mehr auf uns selbst zurückwirft, mit bis hin den Blick auf uns selbst. Und wann nehmen wir denn Leute als präsent wahr? Das sind Leute, die den Blick für uns offen haben, die in eine Beziehung, in einen Kontakt mit uns treten. Und das heißt, und das ist virtuell oder vor Ort absolut das Gleiche. Es gilt erstmal darum zu sagen, ich versuche, mit dem anderen in Kontakt zu treten und eine Beziehung aufzubauen. Und da lass mich noch einen zweiten Schlenker machen. Viele Leute glauben, dass sie irgendwie seriös wirken wollen. Mhm. Und da schwingt sofort vor allem eine Angst mit, unseriös zu wirken. Und das heißt, mal ganz viel von der Persönlichkeit wegzudrücken. Mhm. Und da entsteht so eine ganz komische Sachlichkeit, die eben nichts mit Präsenz zu tun hat. Weil wir nehmen Leute als präsent wahr, die uns was aussenden, die uns ein Gefühl senden, die uns eine Lebendigkeit aussenden, die uns ich sag's jetzt mal vielleicht in so alten Worten, ihr Menschsein aussenden. Also wo wir irgendwie eine Persönlichkeit spüren. Ja. Und wenn ich mich jetzt in eine Sachlichkeit begebe, dann knaps ich das total weg. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich auch nicht präsent wirke.
Das stimmt.
Also das jetzt erstmal so. Also um das nochmal zusammenzufassen, das eine ist, in eine Beziehung zu treten und sich wirklich auch klar zu machen, wir reden hier von einem Gespräch, von einer Gesprächssituation und das heißt eben auch von dem Geben und Nehmen, von dem Reden und Zuhören, das eine. Und das andere ist, nicht irgendwie seine Persönlichkeit wegdrücken und irgendwie sachlich werden wollen und dann eben auch steif und dü-dü-dü und alles, was ich als Lebensäußerung bringe, ist irgendwie gefährlich. Nein, natürlich muss man da was riskieren und den Mut zu seiner Person zu haben.
Ja, und du hast recht, es gibt sicherlich viele Vorstellungsgespräche, wo die Tendenz eher ist, sich fachlich, sachlich zu zeigen.
Und das ist ja auch gut. Es ist ja auch toll, finde ich. Also das würde ich auch total unterstreichen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Menschen sich oder dass du, lieber Hörer, wenn du jetzt in so ein Interview reingehst, dass du dich vorbereitet hast inhaltlich. Und oft ist aber eher die Gefahr, dass man zu sehr den Fokus auf dieses ganze Inhaltliche setzt, was wichtig ist, weil ich will mich auch kompetent fühlen. Und Inhalte geben mir ein Gefühl von Kompetenz und geben dem anderen auch das Gefühl, da ist jemand kompetent. Aber es ist nicht alles. Und es geht nicht darum, seinen menschlichen Strang abzuschneiden. Im Gegenteil, man ist doch in einer potenziellen Situation mit einem Menschen, mit dem man perspektivisch eine ganze Weile zusammenarbeitet.
Und ja.
Also jetzt zum Personaler nicht, aber das Unternehmen an sich. Also es geht doch darum zu sagen, wir wollen über eine ganze Weile zusammenarbeiten. Und da geht es doch auch, das zeigen doch sämtliche Studien, wenn zum Beispiel Leute Firmen gründen, scheitert das 80%, ich kann jetzt die Zahl nicht genau sagen, nicht an irgendwie falschem Businessmodell, schlechter Businessplan, nee, das scheitert an der Teamzusammensetzung, an diesen menschlichen Faktoren. Und deswegen ist es doch eher total wichtig, dass man genau diesen menschlichen Faktor mit in die Waagschale wirft, weil, und dann bin ich gleich ruhig, eine Brücke, weil, was ist denn sozusagen der Frame, der Rahmen, den ich mir setze? Gehe ich in eine Bewerbungssituation? Oh Gott, triggert bei mir Schule, triggert bei mir vorne Gedichtaufsagen von Schiller, triggert bei mir an die Tafel kommen und Mathe schreiben. Für viele Menschen keine gute Vorstellung. Also bin ich in einer Bewerbungssituation oder kriege ich für mich den Rahmen so hin zu sagen, nee, das ist ein gegenseitiges Kennenlernen. Und zwar auch ein gegenseitiges. Ich darf auch mich selbstbewusst hinstellen und sagen, ich habe was zu bieten. Und ich möchte mal gucken, passen wir zusammen, wir beiden? Du Firma, du Mensch, der die Firma repräsentiert, ich Mensch mit meinen Vorstellungen. Weil ja auf lange Strecke wollen wir ja gut zusammenarbeiten.
Ja, das stimmt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch sehr häufig mit meinen Kandidaten bespreche. Das ist es auch. Es geht eben um die langfristige Zusammenarbeit. Und vielleicht noch eine Frage dazu. Du hast ja recht mit dem Beziehung aufbauen.
Ja.
Jetzt ist es aber häufiger so, dass du als Kandidat mit zwei Menschen sprichst.
Nämlich ja.
So gerade in dieser Phase des Bewerbungsprozesses. Du
ja.
hast vielleicht auf dem Bildschirm nicht nur einen zukünftigen potenziellen Vorgesetzten, sondern du hast auch einen Personaler, eine Personalerin.
Ja.
Vorgesetzten, Vorgesetztin.
Ja. So.
Wie baust du da mit zwei Menschen eine Beziehung auf? Gibt es da einen besonderen Trick dazu? Oder ist das genauso wie mit einem?
Nee, also da würde ich jetzt, da ist ein Trick, das ist im Grunde, das ist ja das Gleiche, dass ich, also es gibt eine Sache, die finde ich gut helfen kann, wenn man das Gefühl hat, es kickelt einen so ein bisschen raus aus so Präsenz und Beziehung und man ist so irgendwie in der Angst drin oder in einer Zukunft, also egal, das führt jetzt zu weit. Also wenn es einen so ein bisschen rauskegelt, das kann total helfen, innerlich bewusst die Worte desjenigen mitzusprechen oder nachzusprechen, um einen immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen und in die Beziehung zu den anderen, zu dem anderen. Und da ist es im Grunde erstmal egal, ob da zwei oder einer sitzen. Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich wäre nervös und du würdest mich mit einem strengen, prüfenden Blick anschauen, oh je, ich spüre es. So, weißt du, und die Situation ist so definiert, im schlimmsten Fall, du hast Macht über mich und meinen Job und ich habe keine Macht. Jetzt, wenn man es mal ganz doll zuspitzt, das ist natürlich totaler Mist. So, und da würde ich natürlich zum Ersten erstmal sowieso versuchen, mir klarzumachen, hey, Moment, ich habe selber ganz viel Macht und es geht hier eher um ein Gleichgewicht und eine Augenhöhe und nicht um, ich lasse mir hier kein Machtgefälle aufdefinieren, auch nicht von außen so. Also da auch innerlich sozusagen sich so, ja, groß zu machen. Und ich würde aber auch deine Worte für mich nachsprechen. Ich habe das schon auf Bühnen in Theaterstücken gemacht, wenn ich gemerkt habe, dass es mich jetzt rauskegelt oder so aus der Situation, die wir spielen, dann ist immer das Schnellste und Einfachste, einfach mal innerlich mitsprechen, was der Partner da drüben gerade erzählt, um mich wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen.
Ah, das hilft.
Das ist ein guter Trick von meiner Sprecherzieherin von der Schauspielschule.
Das ist wirklich spannend. Ja, okay. Ich kenne einen anderen Trick.
Ja.
Die fünf, das ist aus dem NLP, die fünf
ja.
Sinne.
Ah ja.
Sehe ich jetzt?
Ja.
Was rieche ich? Was höre ich? Und damit kommst du auch ins Hier und Jetzt. Da finde ich deinen Trick auch gut.
Ja.
Und zwei Tricks, wie stelle ich Präsenz her? Über die fünf Sinne oder über das Mitsprechen der Worte des anderen.
So innerlich, genau, damit ich so dabei bleibe und auch gleich in der Beziehung bleibe.
Genau. Du hast ein ganz wichtiges Thema eben angesprochen, nämlich dieses Nervosität und Lampenfieber.
Ja.
Und auch wenn wir im Moment eine Situation haben, wo es mehr zum Bewerbermarkt geht, als das früher der Fall war.
Ja, dass die Leute also auch zu Recht selbstbewusst sein können.
Ja,
im guten Sinne selbstbewusst.
Ja, ist es aber dennoch so, dass einige mit dem Thema Lampenfieber und Nervosität zu tun haben, weil letztendlich ist dann oft so eine Bewertung da, wie ich werde bewertet, ne? Wie du sagst, die Assoziation zur Schule, die du gemacht hast, die war schon zu treffen. Also das heißt, viele haben gerade mit diesem Thema Nervosität, Lampenfieber zu tun. Das kennst du ja als Schauspieler vermutlich auch.
Ja.
Hast du denn dazu Hinweise, so wie kriege ich das denn hin? Dass ich dieses Gefühl gut in den Griff kriege.
Also da gibt es jetzt, finde ich, erstmal so zwei grundsätzliche Sachen. Ich habe wirklich viele Leute gecoacht im Zusammenhang mit so, ich sag mal, Auftrittsstress, weil das ist total übertragbar. Du kannst Auftrittsstress, also jede Auftrittssituation kann dir Stress auslösen und eine Auftrittssituation, so wie ich sie definiere, beginnt in dem Moment, wo mir jemand seine Aufmerksamkeit schenkt, dem ich für mich eine Wichtigkeit zuspreche. Das heißt, die Phänomene, über die wir jetzt hier gleich reden, ist vollkommen egal, ob ich an der Bar sitze, weil ich flirte, da schenkt mir jemand seine Aufmerksamkeit, dem ich für mich eine Wichtigkeit, oder ob ich vor 500 Leuten einen Vortrag halte oder ob ich eben in so einem Bewerbungsgespräch bin. Und wenn ich also da mit Leuten im Coaching war, gibt es natürlich auch tiefer liegende Gründe. Es gibt natürlich, ich sag mal, blöde Erfahrungen von früher, die reinfeuern aus der Schule. Es gibt aus dem Elternhaus, da kann man also natürlich ein Coaching ansetzen. Jetzt sind wir aber hier in einem Gespräch, wo es darum geht, gibt es mal so ein, zwei grundlegende Tipps, Mechanismen, die bei vielen Menschen wirken, bei vielen.
Ja. Ja.
Weil du weißt ja selber auch als Coach, dass man doch dann auch immer wieder so gewisse individuelle Dinge, weil also jeder hat ja so. Aber was so grundsätzlich ist oder wo man sich echtes Leben schwer machen kann, sind zwei so, wie ich sie nenne, mentale Fallen. Die eine ist gut sein wollen und die andere ist geliebt werden wollen. Mhm. Eine Deklination davon, gut gefunden werden zu wollen. Aber ich sage jetzt mal geliebt werden wollen, weil das ist so voll auf die 12. Also gut sein wollen und geliebt werden wollen. Wenn ich in diese Situation gehe und in mir läuft unterbewusst, unterschwellig, das merke ich ja gar nicht so, das Programm, ich will hier richtig, richtig gut sein und ich will richtig, richtig geliebt werden und gut gefunden werden, dann setze ich mich total unter Stress. Und jeder Sportler, jeder auf Performance-Künstler, also alle Leute können dir bestätigen, dass sie dann, ich sage es mal, abkacken, wie es so schön heißt. So, was kann ich da jetzt tun? Mhm. Und natürlich gibt es da auch individuelle Antworten, aber jetzt mal so über den Daumen, Pi mal Daumen gepeilt, ist wirklich sich erstmal sagen, nicht gut sein wollen, nicht geliebt werden wollen. Ich gehe jetzt hier rein und du darfst mich, manche Menschen mussten, also manchmal lachen die Menschen, aber man darf, gibt dem Gegenüber die Erlaubnis, ich sage jetzt mal unterschwellig, so wie wir mit uns selber ja reden im Selbstgespräch, der oder die darf mich scheiße finden. Gib dem die Erlaubnis. So, fang nicht an, dich innerlich verantwortlich zu fühlen, dass der andere dich toll finden muss, weil darauf hast du keinen Einfluss. Das entscheidet der andere und nicht du. Wenn ich mit einer Frau, ich gehe jetzt mal wieder auf das Flirtbeispiel, weil das so schön plastisch ist, wenn ich mit einer Frau an der Bar sitze, kann ich mir einen Wolf gockeln. Die entscheidet, ob die mich gut findet oder nicht. Das heißt, die Chance, die ich habe, ist, meine Person und meine Persönlichkeit zu zeigen. Und dann werden wir sehen. Und das ist ja auch ein gegenseitiges Spiel. Wie finde ich den? Also egal. Also nicht gut sein wollen und nicht geliebt werden wollen. Und da kann man vielleicht noch dazu sagen, bei diesem nicht gut sein wollen, worauf kann man sich vielleicht stattdessen fokussieren? Weil das ist ja auch schon so eine passive Satzkonstruktion. Gut sein wollen, das ist so passiv. Und es geht hier immer darum, aktiv zu sein, weil da kann ich sozusagen was gestalten, da kann ich auch, ich sage das mal mit so Schauspielersprache, meine Energie fließen lassen und so. Ich hoffe, das ist sozusagen für Leute, die nicht Schauspieler sind, greifbar. Das ist jetzt gar nicht so wuhu. Und da ist natürlich eine gute Sache, wenn man sich mal überlegt, was sind eigentlich so 2, 3 Werte, die mir als Führungskraft wirklich wichtig sind? Aber jetzt nicht so unter dem Motto, das habe ich irgendwo gelesen und ich weiß, Höflichkeit ist ein wichtiger Wert. Weil das meine ich jetzt nicht. Ich meine wirklich, die mir als Mensch wichtig sind. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich weiß, dass Neugierde für mich ein großer Wert ist. Mhm. Deswegen funktioniert es für mich, mich mit diesem Wert zu verbinden und mir vorher klar zu machen, also statt gut sein wollen, würde ich dann zum Beispiel für mich eine Lösung finden wie, ich bin mal neugierig, also das über so eine Neugier zu holen. Ich bin mal neugierig, wie die Firma so drauf ist und was die so eigentlich auch zu bieten haben, wie die so auf mich wirken. Das würde für mich funktionieren. Jetzt frage ich mich, wenn jetzt so eine Führungskraft, ne, also Leute, die so Leader sind und Leadership sind, was könnten die, oder frage ich dich sogar, was könnten die so für Werte haben, die, wo sie sagen, in meiner Rolle als Führungskraft sind das für mich wirklich wichtige Werte. Die geben mir Kraft und an denen orientiere ich mich auch. Was könnte das denn sein, zum Beispiel? Also
ich finde da dein Thema Neugier, gerade für so eine Gesprächssituation, genau für eine Führungskraft genauso gut, weil der sollte, der Mensch sollte sich genauso dafür interessieren, wie sind die anderen drauf, was stellen sie ihm für Fragen, was präsentieren sie ihm für Informationen hinsichtlich der Aufgabe, hinsichtlich des Teams und auch hinsichtlich der Unternehmenskultur. Und das sind Sachen, die sollten dich auch interessieren, weil damit hast du dann im Zweifelsfall, wenn du in den Job gehst, lebst du dann ja auch ein paar Jahre und Monate.
Ja,
das finde ich zum Beispiel eine der besten Haltungen, mit der du in so ein Gespräch gehst, weil das solltest du schon sehr genau prüfen, bevor du dich dafür entscheidest.
Ja.
Leider ist es eben auch oft so, dass die Angst enttreibt. Ne?
Ja.
Je nachdem, wie man eben dann auch persönlich aufgestellt ist,
ja,
ist Und das ist eben, und dann kommst du eben leicht in dieses Gutsein-Wollen, ja. Und hast du recht, da ist es gut, um zu switchen und zu sagen, wieso gehe ich nicht mal in das Thema? Es interessiert mich. Ja. Ich bin neugierig.
Da und kann ich auch noch was dazu.
Ja? Entschuldigung. Oder sind die genauso leistungsorientiert wie ich? Ja, das sind ja auch so ja. Sachen, so dafür ja. Kann ich mich interessieren. Aber alles kommt letztlich über dieses Thema interessiert sein, neugierig sein. Ja.
Es gibt da tatsächlich, es gibt so eine, ich glaube, Sozialwissenschaftlerin, ich weiß nicht genau, also eine Wissenschaftlerin, Amy Cuddy, vielleicht hat der ein oder andere den Namen schon mal gehört, so, die ist ja recht bekannt. Und die hat, da gibt es auch so eine Studie, wo die nachgewiesen hat, dass wenn man sich mit seinen Werten verbindet, Werte sind ja für einen positiv besetzt, das heißt, die lösen ein Gefühl von, das bin ich, von Identität aus, von Sicherheit aus. Ne? Das ist wie so ein inneres, wie so eine, die innere Wirbelsäule, an denen man sich auch, wo man sich auffängt. Die lösen ein gutes Gefühl aus. Also man fängt an, sich zu verorten in dem großen, luftleeren Weltall. Ne? Nein, ich bin jemand, dem zum Beispiel also meine Frau ist zum Beispiel auch so ein Leader-Typ eher. Und ich sehe, dass ihr Leistung richtig Spaß macht und Kraft gibt, so Leistungsfähigkeit. Und wenn man sich damit verbindet, dann wird man von dem anderen auch als plötzlich präsenter wahrgenommen. Also das gibt's richtig wissenschaftliche Studien, die da so mit so Gruppen und Vergleichsgruppen gearbeitet haben und dann gefragt haben, wen nehmen sie als präsent wahr, wen nicht und so. Und das war wirklich Leute, die sich vorher hingesetzt haben und gesagt haben, mein Wert, meine zwei Werte, die ich jetzt hier in die Waagschale werfe, sind, bei mir ist jetzt, wie gesagt, Neugierde und Selbstbestimmtheit, Autonomie ist bei mir ein großer Wert. Wenn ich mich damit verbinde, kriege ich ein Ich-Gefühl, kriege ich eine Identität, kriege ich ein gutes Gefühl und komme in das rein, was als Präsenz wahrgenommen wird.
Super guter Punkt. Ich arbeite auch in meinen Coachings, gerade auch wenn es um berufliche Neuorientierung geht, häufig mit den Menschen daran, was ist denn ihre Wertepyramide?
Super.
Und das ist genau das, was finde ich spannend, dass du das.
Da kann man ja direkt sozusagen, wenn man aus dem Coaching kommt, direkt sich die zwei Top-Werte schnappen, sich kurz vorher 10 Sekunden, 30 Sekunden das nochmal irgendwie klar machen innerlich, dieser Wert so, das bisschen auch reinspüren, dass der Körper die Chance hat, damit so in Kontakt zu kommen und dann zack, bumm, ins Gespräch gehen.
Ja, das ist ein absolut hilfreicher und guter Punkt. Und dann ist man eben auch, wenn du mit dir verbunden bist, ist ja auch definitiv dann das Lampenfieber reduziert oder vielleicht sogar ganz weg, weil dann bist auch du selbst.
Ja, also es gibt natürlich, ich hatte auch schon mal eine Unternehmerin, darüber darf ich reden, weil ich mit der auch schon mal ein Interview für die Öffentlichkeit geführt habe, die sehr erfolgreiches Unternehmen und es war klar, dass sie jetzt mal feiern muss mit der Belegschaft, mit besten Kunden und so, kommt aus dem Verlagswesen, hat einen sehr erfolgreichen Verlag aufgebaut und hat totalen Schiss bekommen, weil sie dann, klar wusste sie, da muss ich eine Rede halten, eine Ansprache und das war überhaupt nicht ihr Ding. Und das ging so weit, dass sie richtig so nächtliche Panikattacken kamen und bis hin, dass sie meinte, Sebastian, ich stand vorm Spiegel und habe mich angeguckt und habe in dem Moment gedacht, ich würde jetzt lieber sterben, als dass in 6 Wochen dieser Termin ist. Also es war richtig innerliche Panik. Und wir haben dann halt zusammen, also ich will damit nur sagen, es kann sein, dass manche Situationen so eine Aufregung in uns auslösen, dass man da nicht alleine mit 2, 3 Tipps durchkommt. Dann will ich total ermutigen. Es gibt überall in jeder Stadt gibt's gut ausgebildete Auftrittscoaches oder Leute, vor diesem Hintergrund mental irgendwie Bescheid wissen. Es kann sich wirklich lohnen, wenn man sagt, das ist jetzt aber für mich ein Gespräch, da will ich meine Stärken an Bord holen oder so. Es kann sich lohnen, sich da auch ein einzelnes Coaching nochmal zu gönnen. Wir haben da zum Beispiel damals, glaube ich, 5 Stunden zusammengearbeitet und sie hat mir danach eine E-Mail geschrieben, meinte, Sebastian, das war der Wahnsinn. Ich hatte wirklich, wirklich Freude in dieser Rede und ich habe vor allen Dingen von einem unserer besten Kunden eine E-Mail bekommen, der schrieb, nochmal herzlichen Dank für Ihre Ansprache. Ich habe selten sowas Authentisches gesehen. Also ich will damit nur sagen, man kann eine Situation, wo man denkt, ich bin kurz vorm Selbstmord, ich spitze jetzt mal zu. Man ist in der Lage, die zu drehen, zu hin, wow, das war eines der eigentlich tollsten Erlebnisse meines Lebens. Cool. Also man kann da was tun. So,
Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, das ist für mich echt ein Thema, aber für die noch meisten Menschen ist es ja so eine, sage ich mal, Anspannung, Nervosität, die jetzt nicht so krass reinfährt. Und da ist, wie gesagt, dieses sich mit deinen Werten verbinden, nicht gut sein wollen, nicht geliebt werden wollen, lieber in die Aktion kommen und zu sagen, was kann ich denn lieben? Was liebe ich denn an mir als Führungskraft? Was liebe ich denn, wenn Jobs gut laufen? Und über die Ecke sozusagen die Energie zu holen und in das Gespräch reinzugehen.
Absolut. Und auch wirklich wissen zu wollen, wie ist das Unternehmen, wie tickt das Unternehmen.
Genau, diese Neugier, diese Offenheit. Also passen wir denn zusammen? Wollen wir denn das Gleiche? Weil Unternehmen suchen doch auch Leute, die das Unternehmen bereichern. Aber du suchst doch auch ein Unternehmen, was dich und dein Leben bereichert. Also Arbeit ist doch für uns inzwischen, für die meisten zumindest, mehr als nur Überlebenssicherung. Das ist doch auch Sinnstiftung und wo kann ich sozusagen mein Potenzial einspeisen, weil das fühlt sich einfach gut an, so, wenn man sich entfaltet.
Das stimmt. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig rauszubekommen, wie tickt das Unternehmen und passt das zu mir und möchte ich darin leben?
Ja.
Da gibt es große Unterschiede. Es ist halt wirklich ein Unterschied, ob du bei Boston Consulting arbeitest, das ist eine ganz andere Kultur, oder ob du in einem familiengeführten Unternehmen arbeitest.
Dritter Generation
genau.
Familiengeführt.
Ich würde sagen, so. Das ist eine schlechte oder das andere, sondern es ist ganz anders und es ist ganz wichtig, das vorher rauszufinden, als nachher zu merken, das passt nicht zu mir, da fühle ich mich nicht wohl. Okay, so langsam können wir zum Ende kommen. Gibt es denn noch was dir hinsichtlich dieses Themas wichtig ist, was du noch ansprechen möchtest, noch einen abschließenden Hinweis oder Tipp oder etwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Na, wir haben jetzt ja, wir haben viel, viel geredet und es kamen vielleicht jetzt viele Tipps. Ich würde mal so sagen, auf welche drei Sachen lohnt es sich meiner Meinung nach zu achten?
Ja.
Wenn man jetzt weiß, ich habe jetzt in einer Stunde oder wann so ein Gespräch. Und da würde ich sagen, die erste Sache ist, welche Seite von mir will ich zeigen? Also nochmal zum Wiederholen.
Ja.
Also mit welchen Werten von mir kann ich mich verbinden? Mit wem spreche ich da am anderen Ende? Was suchen die? Und wo könnte da so eine Schnittmenge sein? Also diese Neugier reinzubringen, zu sagen, ich bin ein Leader, eine Führungskraft, mir ist wichtig X, Y, Z, ich bleibe jetzt mal bei mir, mir ist Neugierde wichtig und Selbstbestimmtheit. Damit verbinde ich mich und damit gehe ich jetzt mal in das Gespräch mit so einer Neugierde, um zu gucken, gibt es da eine Schnittmenge, dass das auch für die Firma eine Bereicherung ist. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, wie kann ich eine gute Energie entwickeln? Weil wir sind, Präsenz läuft über den Körper. Und das heißt, kurz vorher nicht den Fehler machen, sich irgendwie hinzusetzen und klein zu machen. Nee, dem Körper die Möglichkeit zu geben, groß zu werden. Das ist auch das, was Amy Cuddy in Studien rausgefunden hat. Sich also, die nennen das Power Posing, sich also wirklich mal 2 Minuten hinstellen und den Körper groß machen. Und Maya Storch, Professorin Maya Storch aus Zürich, eine Psychologin, hat noch rausgefunden, dass es nicht nur ist, sich hinstellen und den Körper groß machen, sondern dass es auch darauf ankommt, mit welchem inneren Bild mache ich das? Weil unser Körper reagiert, also unser Unterbewusstsein funktioniert viel stärker über Bilder als über sachliche Sprache. Und deswegen kann es noch hilfreich sein, das mit einem inneren Bild zu stärken, wie ich bin eine Eiche. Klingt jetzt ein bisschen kindisch und doof, aber das muss jeder für sich selbst finden. Was ist denn ein inneres Bild, wo du sagst, das strahlt für mich zum Beispiel Souveränität und Ruhe aus? Ich sage jetzt mal, für mich ist das ein großer Baum. So, wenn ich mich jetzt hinstelle und so 2 Minuten mich groß mache körperlich, das ändert auch meinen Hormonhaushalt nachgewiesenermaßen.
Genau.
Und innerlich gleich sage, ich bin mal wie so eine große Eiche irgendwie, dann verändert, in das 2 Minuten mache, verändert das in meinem Körper, verändert das meine Körperenergie. Also das ist eine gute Energie entwickeln. Ja. Manche Leute, manchmal kann es auch sinnvoll sein, Energie abzubauen, weil man nervös ist. Dann kann es gut sein, ein bisschen Treppen zu steigen, ein paar Kniebeuge zu machen, um Energie abzubauen. Also das ist das Zweite. Das Erste war, welche Seite will ich zeigen? Mit welchen Werten kann ich mich da verbinden, um das zu zeigen? Das Zweite ist, eine gute Energie entwickeln. Und das Dritte ist, sich klarzumachen, ich bin in einer Gesprächssituation. Es geht nicht darum, wie vor so einer künstlichen, hier ist eine Kamera, hier ist ein Bildschirm, ich bin zweidimensional, ich halte hier einen Vortrag. Nee, bin in einer Gesprächssituation. Ich gucke den anderen an, ohne ihn anzustarren die ganze Zeit, sondern ich gucke mal, was ist das eigentlich für ein Mensch?
Ja.
Ich höre mal innerlich zu, was er sagt. Also ich komme in so ein Geben und Nehmen, Schweigen und Reden, in so eine Gesprächssituation rein. Und mit diesen drei Sachen ist man, glaube ich, ganz gut gewappnet, um da mal so einen guten Startschuss zu legen. Und dann läuft das Gespräch ja, nimmt es ja von selbst Fahrt auf in der Regel.
Genau. Genau, oft ist es ja der Einstieg und das Vorhaben.
Ja, da,
wenn wir dann drin sind, dann darf sowieso, dann läuft es sowieso von alleine. Also Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine wertvollen Tipps und die kleine Tour d'Horizon, die du mit uns gemacht hast, nicht dieses Thema.
Sehr gerne.
Und es war wie immer spannend und wertvoll, mit dir zu sprechen.
Das freut mich, danke.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Und viel Glück natürlich für sämtliche Interviews und Bewerbungsgespräche, die ihr so alle machen werdet, die hier zuhört.
Danke dir.
Danke, dass du heute dabei bist. Du bekommst hier bei Bewerbungsstark jede Woche neuen Input rund um das Themengebiet berufliche Neuorientierung, Bewerbung, entweder durch mich oder durch die spannenden Experten, die hier zu Gast sind und den Themenbereich von unterschiedlichen Seiten beleuchten, so wie Sebastian heute. Und jeder bringt Tipps und Tricks aus der Praxis und für die Praxis mit. Wenn du Lust hast, unser Gespräch als Video anzugucken, dann kannst du das sehr gerne tun auf meinem neuen Kanal auf YouTube. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Den verlinke ich dir. Und noch ein kleiner Extra-Tipp, wenn du gerade dabei bist, dich zu bewerben, dann kannst du dir gerne meinen kostenfreien Guide mit den 11 Einleitungssätzen, mit denen du ein Bewerbungsanschreiben beginnen kannst, herunterladen. Auch das werde ich dir in den Shownotes verlinken und wünsche dir, dass sie dich inspirieren, um einen guten Einstieg für das Bewerbungsanschreiben zu finden. Ja, und hör gerne kommenden Samstag wieder rein. Auch da habe ich einen spannenden Gast. Und ja, lass dich überraschen. Ich verrate noch nicht zu viel. Bis dahin viel Erfolg und sei bewerbungsstark. Tschüss.